willkommen bei unserem Podcast Eiskalt serviert. Ein Podcast rund um gutes Essen, spannende Geschichten und neue bzw. wiederkehrende Foodtrends. Bei uns gibt's reale Foodcrime-Stories, wir entdecken die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie und natürlich testen wir alles aus, was es Neues auf dem Markt gibt.
Wir sind hier, um das zu enthüllen, was in der Welt unserer Lebensmittel oft im Verborgenen liegt. Denn hinter vielen alltäglichen Produkten, die wir lieben, verbergen sich manchmal Geschichten von Betrug, Gier und kriminellen Machenschaften, die dich wirklich schockieren werden.
Ganz genau. Wir graben tief, wir decken auf und zeigen dir, dass das, was auf deinem Teller oder in deinem Glas landet, manchmal eine ganz andere Geschichte erzählt, als du vielleicht denkst. Ich bin Mona.
Und ich bin Sarah. Und heute bin ich zum ersten Mal bei dieser True Crime Story dabei.
Ja, und Sarah, freust du dich schon?
Ich freue mich total. Ich habe die anderen Folgen gehört und ich bin gespannt, was wir heute für einen Fall haben.
Ja, das stimmt. Aber da kommen wir ja gleich zu. Zuerst, weil es hat auch indirekt mit unserem heutigen Fall zu tun, die Frage, warst du die letzte Zeit im Supermarkt?
Oh ja, die ganze Woche, fast jeden Tag täglich, weil okay. Ich irgendwas anderes gebraucht habe.
Und, was hast du entdeckt?
Weihnachtssachen?
Ja, genau. Ich habe nämlich auch schon die ersten Weihnachtssachen gesehen, also Plätzchen, Lebkuchen. Ganz ehrlich, ich finde es so krass, ich habe auch das Gefühl, dass es jedes Jahr ein bisschen früher ist, oder?
Das stimmt, das Gefühl habe ich auch. Also ich habe ja jetzt im September Geburtstag und sonst war es eigentlich immer so eher danach, weil jetzt eher noch Oktoberfest und so ist, ne? Mhm. Aber es ist Wahnsinn, wie früh das schon anfängt. Das ist wirklich vielleicht auch gar nicht mehr so richtig schön.
Nee, ich bin auch noch gar nicht in Weihnachtsstimmung, ehrlich gesagt.
Nee, überhaupt nicht, weil ich meine, klar, jetzt wird es richtig Herbst, aber von Weihnachten sind wir noch weit entfernt, würde ich sagen.
Das stimmt, aber heute ist schon richtiges Herbstwetter, ne? Weil wir können nämlich direkt nach draußen schauen und es windet heute extrem, oder?
Ja, es windet, es war auch ganz viel los auf der Straße, ja. Also Äste, Bäume, Gott sei Dank nicht, aber Blätter und so, Äste und das ist schon...
Es war schwierig, hierher zu kommen, oder?
Ja, es war heute schwierig, hierher zu kommen, tatsächlich.
Weil man muss mich auch dazu sagen, wir sitzen nämlich bei mir zu Hause, heute, ausnahmsweise mal.
Ausnahmsweise, ja.
Genau, und nehmen da auf. Und da sind wir nämlich auch gerade nochmal kurz beim Thema, weil jeder, der uns auch mal sehen will, wer vielleicht auch mal gucken will, wie ich so wohne...
Und wie wir so in live aussehen.
Und wie wir in live aussehen, gar keine Frage. Der kann natürlich auch mal bei YouTube gucken, weil es wird ja jetzt immer auch visuell mitgeschnitten.
Yay.
Ja, du freust dich.
Yay.
Hast dich aber schon dran gewöhnt, oder?
Ja, ich habe mich schon dran gewöhnt. Ich muss es mir ja nicht angucken. Ja. Reicht, wenn ich es mir anhöre.
Ja, cool. Ja, und jetzt macht natürlich auch meine Kaffeemaschine im Hintergrund wieder Lärm. Ich weiß nicht, wer es hört, aber die hört auch gleich wieder auf. Also von daher. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zu den Plätzchen und den Lebkuchen zurück.
Ja.
Magst du Plätzchen?
Ja.
Welche magst du am liebsten?
Vanillegipfel.
Oh, ich auch. Die mag ich auch sehr gern. Und welche ich auch super gerne esse, ist Heidesand. Kennst du die?
Ja.
Diese Mürbegebäck, ne? Ich liebe die total, wirklich. Aber die müssen schon geil gemacht sein.
Ja, sowieso. Auch die Vanillekipferl. Weil wenn man die nie richtig macht, dann bröseln die so auseinander, das ist nicht schön.
Genau, das geht nämlich, finde ich, auch überhaupt nicht. Also das muss schon gut sein, wie bei Oma, ne?
Ja, genau, wie bei Oma. Ja. Und dieses Jahr muss ich echt probieren, das Ganze in glutenfrei hinzukriegen, weil das ist auch eine Kunst für sich.
Glaube ich, weil das ist ja dann schon, wenn du dann kein Mehl benutzen kannst, kein normales, ne? Dann schwieriger. Ja. Aber für die normalen Vanillekipferl und Heidesand und ganz, ganz viele andere Plätzchen haben wir natürlich trotzdem einen kleinen Tipp für euch, wer die mal ausprobieren möchte.
Ja, haben wir.
Genau, weil auf zimtliebe.de, ne, wo wir natürlich auch herkommen, wisst ihr ja mittlerweile, gibt es super viele Plätzchen, ob Heidesand, ob Vanillekipferl, ob normales Spritzgebäck. Also wir haben wirklich alles, was ihr euch vorstellen könnt. Solltet ihr irgendwelche Plätzchen vermissen, schreibt uns. Weil wir sind immer auf der Suche nach neuen Plätzchen, Ideen. Es kommt ja jedes Jahr irgendwie was Neues dazu.
Genau, und wenn ihr Zöliakie habt, dann schreibt doch mal gerne, welches glutenfreie Plätzchenrezept wir als erstes ausprobieren sollen.
Ja, auf jeden Fall. Da kann Sarah sich direkt kreativ betätigen und
ja.
Plätzchen backen. Und dann kriegst du sie hoffentlich mit, damit wir das nächste Mal Plätzchen essen können.
Ja, genau so machen wir das.
Sehr schön. Doch, kommen wir jetzt endlich mal auf unseren heutigen Fall zu sprechen, oder?
Mhm, ja.
Die Weihnachtszeit, so wie wir es ja schon gesagt haben, steht ja bei uns vor der Tür. Aber in unserem heutigen Fall war sie bereits vergangen und die Plätzchen vermutlich auch alle aufgegessen. Wir schreiben nämlich den 15. Januar 1919 in Boston, Massachusetts. An jenem denkwürdigen Tag schlug in dieser wundervollen Stadt das Schicksal zu. Was Boston erschütterte, war keine gewöhnliche Naturkatastrophe, sondern ein Ereignis, das selbst die kühnsten Vorstellungen übertraf. Eine Welle, die nicht aus Wasser, sondern aus Melasse bestand. Eine Flut aus süßem, klebrigem Sirup rollte in einem Augenblick der Zerstörung über das Nordendviertel. Innerhalb von nur wenigen Minuten zerstörte sie Existenzen, beendete Leben und veränderte die vertrauten Straßen und Häuser für immer. Die Katastrophe ist so verrückt, dass die Erzählung fast unwirklich erscheint. Doch hinter der unglaublichen Geschichte verbirgt sich eine zutiefst menschliche Tragödie. Es ist eine Geschichte über die verheerenden Folgen menschlicher Gier, die zu einem schlampigen Handwerk und nachlässigen Sicherheitsstandards führte. Es ist ein bitterer Beweis dafür, wie eine an sich harmlose Substanz wie Melasse, die wir sonst nur aus der Lebensmittelindustrie kennen oder mit der Herstellung von Rum in Verbindung bringen, in den falschen Händen und unter den falschen Umständen zu einer tödlichen, unaufhaltsamen Kraft werden kann. Und bevor wir kurz weitermachen, ich weiß nicht, ob ihr, liebe Hörer, wisst, was Melasse ist. Sarah, weißt du es?
Also tatsächlich, vor dem Podcast wusste ich es nicht.
Aber du hast dich jetzt bestimmt damit beschäftigt.
Ich habe mich jetzt damit beschäftigt und habe so ein bisschen was dazugelernt. Ja.
Okay, warst doch ein bisschen neugierig.
Ja, natürlich. Ich musste ja wissen, wovon wir jetzt hier reden wollen. Ne?
Okay, dann willst du es kurz erklären, was es ist?
Also Melasse ist ein dickflüssiger, dunkelbrauner Sirup, der als wertvolles Nebenprodukt bei der Herstellung von Zucker entsteht. Und die Melasse ist der Rückstand, der nach mehrmaligem Auskristallisieren von Zucker aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben übrig bleibt.
Genau. Und es wird nämlich häufig in der Lebensmittelindustrie eingesetzt und dient als Süßungsmittel. Also wie zum Beispiel, und jetzt kommen wir auf das Thema vom Anfang zurück, in Lebkuchen. Da wird es zum Beispiel zusätzlich zum braunen Zucker oder eingesetzt oder halt auch in Gebäck oder auch Soßen tatsächlich.
Barbecue-Soße, ne? Diese rauchigen Soßen, die kriegen so diese süße Note durch die Melasse dann.
Ne? Ja, genau. Und genauso wird es halt auch in Spirituosen eingesetzt. Das wusste ich zum Beispiel nicht, weil ich trinke halt auch echt ganz, ganz wenig Alkohol. Ne? Und von daher war es mir jetzt nicht so richtig bewusst. Aber da ist es wirklich der Hauptrohstoff für die Fermentierung von Rum zum Beispiel.
Ah, okay, interessant.
Mhm. Genau. Ja, und in der Landwirtschaft?
Ja, als wichtiges Futtermittel für Tiere, ne? Da sie so einen hohen Brennwert hat und die Schmackhaftigkeit von Futter verbessert, also nicht nur für uns, sondern auch für die Tiere, wird quasi Zucker oder die Melasse in dem Falle als Geschmacksträger verwendet, ne?
Genau. Und hast du noch ein Beispiel?
Biotechnologie. Ja. Also Melasse wird als Nährboden für Mikroorganismen bei der Herstellung von Antibiotika und anderen biotechnischen Produkten genutzt. Also ja. Ist auch ganz interessant.
Total, wirklich. Ja. Also man sieht schon, Melasse ist so ein Allrounder, würde ich sagen.
Ja, und er hat, glaube ich, auch wesentlich mehr Nährstoffe als der Zucker an sich. Deswegen wird er eher so als Booster und als besserer Zucker
verkauft.
Genau.
Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er einfach überall eingesetzt wird. Und natürlich nicht nur heute, sondern auch früher in 1919 ziemlich beliebt war.
Mhm.
Genau. So. Um die Tragödie der Melasse-Katastrophe von Boston aber wirklich zu begreifen, müssen wir uns das Leben in der Stadt am 15. Januar 1919 erst einmal genau vor Augen führen. Stell dir vor, es ist ein frostiger Wintertag, an dem die Luft normalerweise kalt und beißend ist. Doch an diesem Tag geschieht etwas Ungewöhnliches. Die Temperaturen steigen unerwartet schnell an und schaffen eine milde, beinahe unwirkliche Atmosphäre für diese Jahreszeit. Dieses Wetterphänomen, das einen warmen Wind herantrieb, Temperaturen im zweistelligen Bereich bescherte und damit die eisige Kälte verdrängte, sollte eine entscheidende, unheilvolle Rolle spielen.
Die Stadt selbst war ein belebtes, geschäftiges Zentrum der Hoffnung und des Aufbruchs. Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei und in den Straßen herrschte eine vorsichtige, aber spürbare Welle des Optimismus. Die Soldaten kehrten heim und die Menschen blickten mit einer gewissen Erleichterung in die Zukunft. Nirgendwo war dieses Gefühl stärker zu spüren als im North End, dem lebhaften Viertel, das vor allem von italienischen Einwanderern bewohnt wurde. Hier in den engen, kopfsteingepflasterten Gassen pulsierten die Geräusche und Gerüchte des Alltags. Familien und Freunde versammelten sich, Kinder spielten auf der Straße und die Luft war erfüllt von Gesprächen und Lachen. Es war eine Gemeinschaft voller Leben, die nichts ahnend dem fatalen Ereignis entgegenblickte, das in nur wenigen Augenblicken ihr Schicksal für immer verändern sollte.
Inmitten dieser Kulisse stand an der Commercial Street ein kolossaler Tank, der 15 Meter hoch und 27 Meter breit war, der sich auch majestätisch über die ganze Hafengegend erhob. Er gehörte der Purity Distilling Company, einem Unternehmen, das Melasse aus der Karibik importierte und daraus industriellen Alkohol herstellte. Ein lukratives Geschäft, das unter dem Anstieg der Nachfrage während des Krieges boomte. Der Tank war mit fast 8,7 Millionen Liter der dunklen, zähflüssigen Melasse gefüllt. Die Firma hatte den Tank in aller Eile gebaut, um mit der Produktion Schritt halten zu können. Die Bauarbeiten wurden überstürzt durchgeführt. Arbeiter hatten bereits vor dem Unglück Lecks bemerkt, die dazu führten, dass der Tank regelmäßig braune Flecken aufwies, die wie Blutwunden aussahen, wie Anwohner später berichteten. Aber anstatt die Schäden ganz normal zu reparieren, übertünchten die Verantwortlichen die Spuren einfach mit brauner Farbe. Und das sollte zu einem der größten Unglücke der Bostoner Geschichte führen.
Das ist so krass.
Ja, wirklich, oder? Ich finde immer heftig, das ist ja auch heutzutage manchmal noch der Fall, ne, dass einfach diese Geldgier so groß ist und dann wirklich Schmuh betrieben wird, oder?
Ja, einfach nur so repariert, Hauptsache man sieht es nach außen nicht, aber egal, was dann damit passiert, ne?
Ja, genau.
Am Ende, das ist schon krass.
Das und man stimmt. Nimmt wirklich so ein Unglück dann einfach in Kauf, ne?
Ja, das ist wirklich schlimm, sowas, dass ja. Man da nicht sich die Zeit nimmt, um das richtig zu reparieren, ne?
Auf jeden Fall. Aber kommen wir nun zum eigentlichen Unglückstag, weil ihr wollt ja bestimmt wissen, wie es weiterging.
Genau. Es war ein gewöhnlicher Mittag, kurz nach 12.40 Uhr. Die Straßen des belebten North End waren voller Leben. Das Lachen von Kindern, die sorglos spielten, mischte sich mit dem Gemurmel von Arbeitern, die gerade von ihrer Mittagspause zurückkehrten. Alles schien seinen gewohnten Gang zu gehen. Doch diese Idylle sollte in den nächsten Sekunden von einem unfassbaren Lärm und Chaos abgelöst werden. Doch plötzlich zerriss ein ohrenbetäubender, explosionsartiger Knall die friedliche Stille. Anwohner beschrien es später als ein Geräusch, das lauter war als Donnergrollen oder der Knall einer Kanone. Es war das letzte Geräusch des gigantischen Stahltanks, der unter dem unvorstellbaren inneren Druck seiner Last kollabierte und seine Nähe zerbrechen ließ.
Was danach folgte, war eine unvorstellbare Welle. Eine 9 Meter hohe Wand aus Melasse schoss mit einer unfassbaren Geschwindigkeit von geschätzten 60 Kilometern pro Stunde durch die engen Gassen des Viertels. Diese Flut war kein sanftes Ansteigen von Wasser. Sie war eine zähflüssige, dunkle Masse mit einem zerstörerischen Gewicht. Eine Gallone Melasse wiegt mit 5,5 Kilogramm deutlich mehr als Wasser. Und diese Masse von Millionen Litern Melasse verwandelte sich in eine unaufhaltsame, tödliche Lawine. In ihrer unvorstellbaren Wucht riss sie alles mit sich, was sich ihr in den Weg stellte.
Die Welle traf mit der Wucht eines Zugs auf die Umgebung. Gebäude wurden von ihren Fundamenten gerissen. Das nahegelegene Feuerwehrhaus, ein massives Ziegelgebäude, wurde einfach zerstört. Das Dach brach zusammen und begrub die Feuerwehrmänner und Pferde unter sich. Ein Hochbahnzug, der gerade auf einem Viadukt fuhr, wurde von der Melasse getroffen und von den Schienen geschoben. Autos und Fuhrwerke wurden wie Spielzeug durch die Straßen geschleudert. Die Melasse breitete sich schnell aus und bedeckte seine Fläche von mehreren Quadratkilometern.
Der anfängliche Schock nach dem explosionsartigen Knall wich schnell in einem absoluten Chaos. Überall, wo die Welle hingerauscht war, hinterließ sie eine Spur der Verwüstung. Doch die Melasse floss nicht einfach wie Wasser ab. Sie war dickflüssig, zäh und unendlich klebrig. Menschen, die nicht direkt von der Wucht der Flut getötet wurden, waren jetzt in einem sirupartigen Morast gefangen, unfähig, sich überhaupt zu bewegen. Viele versuchten panisch zu fliehen, blieben aber nach wenigen Schritten stecken und sanken immer tiefer in die klebrige Masse ein. Ein Vater, der verzweifelt versuchte, seine Familie zu retten, wurde selbst von der Melasse überwältigt und konnte sich auch nicht mehr befreien.
Die Rettungsarbeiten waren eine logistische und körperliche Katastrophe. Polizisten, Feuerwehrmänner und freiwillige Helfer kämpften sich langsam und mühsam durch die klebrige Masse. Jeder Schritt war ein Kampf. Sie benutzten Seile, um nicht selbst stecken zu bleiben, und zogen die Überlebenden aus dem dunklen Morast, die oft mit Melasse bedeckt und kaum zu erkennen waren.
Die Bilanz dieses Unglücks war verheerend. 21 Menschen starben, viele von ihnen erstickten, begraben unter den Trümmern oder einfach ertrinken in der dicken Melasse. Mehr als 150 Menschen wurden verletzt, einige davon sehr schwer. Die Aufräumarbeiten, die mehrere Wochen andauerten, waren ein beispielloser Kraftakt.
Hunderte von Helfern und Feuerwehrleuten pumpten ununterbrochen Salzwasser aus dem Hafen in die Straßen, um die Melasse zu verdünnen und langsam wegzuspülen. Doch der süße Sirup war tückisch. Er sickerte in jede Ritze, jeden Keller und jeden Bürgersteig. Selbst als die Straßen endlich wieder begehbar waren, blieb der Geruch der Melasse. Süß, aber gleichzeitig faulig durch die Fermentation. Für Monate, ja sogar für Jahre über dem Viertel hängen geblieben. Anwohner berichteten noch lange danach, dass der Geruch an heißen Sommertagen zurückkam, wenn die in den Straßen verborgenen Reste des süßen Todes wieder zu gären begannen.
Übrigens, das finde ich ja auch extrem schwierig, oder? Wenn du dann wirklich Jahre danach noch an diesen Geruch in den Straßen hängen hast, oder?
Ja, gerade wenn du auch einen Mensch verloren hast und weißt, der ist da drin quasi gestorben. Ja. Das ist wirklich...
Du bist immer wieder daran erinnert, ne? An dieses Chaos, an dieses Unglück. Ist schon echt heftig.
Das ist wirklich ganz schlimm.
Mhm. Kurz nach dem Unglück begannen die Ermittlungen. Die verantwortliche Firma versuchte zunächst natürlich, die Verantwortung von sich zu weisen. Sie behauptete, Anarchisten hätten eine Bombe im Tank platziert. Das war im Übrigen eine damals nicht ungewöhnliche Anschuldigung. Doch die Untersuchung von Experten wie dem Ingenieur Hugh Ogden, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, einem unabhängigen Gutachter, widerlegten diese Theorie relativ schnell. Er stellte fest, dass der Tank unter grober Vernachlässigung der Sicherheitsstandards überhaupt schon gebaut worden war. Die Stahldicke war nur halb so groß wie nötig und die Nieten waren fehlerhaft. Außerdem war der Tank nicht auf Wasserdruck getestet worden, bevor er mit Melasse überhaupt befüllt wurde. Hätte man dies nämlich getan, wären die Mängel sofort aufgefallen.
Der folgende Zivilprozess wurde zu einer der längsten und aufwendigsten Rechtsstreitigkeiten in der Geschichte von Massachusetts. Er dauerte 6 Jahre, in denen über 3000 Zeugen vernommen wurden. Die Anwälte der Kläger führten akribisch Beweise für die fehlerhafte Konstruktion an, während die Verteidigung die Schuld weiterhin bei der angeblichen Bombe suchte.
Am Ende, das heißt im Jahr 1925, wurde die Purity Distilling Company, und ich finde den Namen immer noch sehr schwierig, für schuldig befunden und musste den Opfern eine beträchtliche Entschädigung zahlen. Der Richter entschied, dass der Tank unzureichend gebaut und die Firma sich der Fahrlässigkeit schuldig gemacht hatten.
Richtig so, oder? Was sagst du?
Finde ich auch, weil alles andere wäre echt übel gewesen. Also auch für die Leute, die Betroffenen, ne, und die wirklich ihre Angehörigen vielleicht auch verloren haben, ihr Zuhause verloren haben. Ich hätte es schlimm gefunden, wenn es anders entschieden worden wäre.
Ja, das sehe ich auch so.
Da hat ausnahmsweise das Geld und die Macht dann doch nicht gesiegt.
Ja, das stimmt. Aber es ist schon sehr krass, dass Menschen durch ein Naturprodukt oder durch einen Abfall eines Naturprodukts gestorben sind, oder? Ne?
Ja, voll. Also es ist schon, ich fand, aus dem Grund war es auch eine interessante True Crime, oder ist es, wir sind ja noch nicht ganz fertig, eine interessante True Crime Geschichte, weil es doch mal sowas ganz anderes ist. Es ist ein Unglück, eine Tragödie, wo wirklich Menschen verstorben sind und das alles durch so etwas. Also gar nicht wie normalerweise durch Erdbeben oder Hurricanes oder sonst irgendwas, sondern durch Melasse. Man muss sich das echt mal vorstellen.
Ja, heute benutzen wir es, um Plätzchen zu backen, ne? Und früher sind da Leute dran gestorben.
Verrückt.
Und es ist wirklich auch was anderes, weil ich sage jetzt mal, in den anderen True Crime Folgen, die ihr bis jetzt gemacht habt, war ja immer das Lebensmittel irgendwie verunreinigt, oder? Mhm. Ne? Und jetzt hat das Lebensmittel ja gar keine Verunreinigung gehabt, sondern der Crime liegt ja ganz woanders, ne?
Ja.
Und das ist schon sehr, sehr interessant jetzt gewesen, tatsächlich.
Auf jeden Fall. Aber das Fazit dieser ganzen Geschichte war natürlich eine große Lektion in Sachen Sicherheit. Das Melasse-Unglück von Boston war mehr als nur eine bizarre Tragödie. Es war ein Wendepunkt für die Bau- und Ingenieurskunst in den USA. Die Katastrophe führte dazu, dass strengere Bauvorschriften und neue Standards für die statische Prüfung von Industrieanlagen eingeführt wurde. Es wurde zum Beispiel verpflichtend, dass Ingenieure und Bauleiter ihre Pläne und Bauarbeiten von staatlichen Inspektoren überprüfen lassen mussten. Und das übrigens finde ich auch krass, dass bis zu diesem Zeitpunkt das gar nicht gemacht wurde.
Oder? Das ist sehr merkwürdig, ne?
Ja.
Da merkt man, das war nicht in Deutschland.
Nee, das ist halt über 100 Jahre her.
Ja, also die Geschichte der Melasse-Katastrophe ist einfach ein Mahnmal dafür, was passieren kann, wenn Gier und Gewinnstreben über Sicherheit und menschlichem Leben gestellt wird. Es ist eine der außergewöhnlichsten und tragischsten Geschichten, die die moderne Industriewelt hervorgebracht hat. In Boston erinnert auch heute, mehr als 100 Jahre danach, durch eine kleine Plakette an die 21 Opfer, die von einer süßen Flut davongetragen wurden. Ein ewiges Zeugnis für die unerwartete Kraft der Natur und die Konsequenzen menschlicher Nachlässigkeit.
Auf jeden Fall. Das ist schon, ich finde das auch super, dass da wirklich noch so eine Plakette da, oder so ein Mahnmal, kann man ja schon sagen, daran erinnert, weil es ist ja, also sowas darf auch nicht vergessen werden, ne?
Nein, sowas darf nicht vergessen werden. Das muss immer wieder ins Leben zurückgeführt werden, damit die Leute daran denken, dass das wichtig ist, in Sicherheit zu investieren.
Das stimmt. Ja, das war es dann auch schon heute mit unserer True Crime Geschichte. Das war eine relativ kurze Geschichte, aber ich finde ja immer gerade diese kurzen Podcast-Folgen haben ja auch was für sich, weil die kann man dann immer mal so zwischen Tür und Angel hören.
Genau. Oder? Ein kleiner Quickie beim Putzen.
Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Ja, super. Dann bin ich schon mal gespannt, was wir in der nächsten Folge so bringen werden. Sarah, du bist bestimmt wieder mit am Bord, oder?
Ja, wenn ich darf, immer gerne. Ich wollte ja sowieso was probieren. Vielleicht probieren wir ja nächste Woche mal was.
Oh ja, also auf jeden Fall, dann werden wir zum Thema, werden wir irgendwas backen oder kochen? Was meinst du? Also vorher natürlich zum Probieren in der Folge.
Ja, okay.
Also nicht beim Podcast.
Nein, nicht beim Podcast. Ja, aber wir wollten noch mal eine Küchenfolge machen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Ne? Wir servieren direkt in der Küche etwas.
Ja, da müssten wir vielleicht einfach keine Tischmikros nehmen, sondern unsere Ansteckmikros. Und da könnten wir ja wirklich, das wäre eigentlich auch mal ganz geil, oder? Wenn wir wirklich beim Kochen uns einfach unterhalten und mal gucken, was passiert.
Ja, warum nicht?
Wer weiß. Wir gucken mal.
Wird dann eiskalt serviert, ne?
Genau.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wer es noch nicht getan hat, bitte abonniert uns sofort. Jetzt gleich. Folgt uns auch auf Instagram. Schreibt uns gerne eine E-Mail. Liked uns. Schreibt Kommentare. Schreibt uns E-Mails. Wir freuen uns eigentlich über jedes Feedback, oder?
Guckt uns auf YouTube.
Guckt uns live auf YouTube. Natürlich, komm, wir winken mal in die Kamera. Hallo. Also, wer es noch nicht getan hat, guckt euch das mal an. Wie schön die Sarah sich noch gestylt hat.
Ja, extra für euch.
Ich sehe heute aus wie der letzte Louis, weil ich komme nämlich gerade von der Arbeit. Also von daher.
Ja, meinst du, ich nicht?
Boah, schon.
Aber die Leute, ich würde nicht arbeiten.
Aber nein, aber du siehst so schön gestylt aus im Gegensatz zu mir. Ich bin total strubbelig auf dem Kopf.
Ich auch.
Ja, klar. Alles klar, ihr Lieben. Dann bis nächste Woche und wir hoffen, dass ihr wieder dabei seid, oder?
Ja, ich freue mich.
Mich auch. Alles klar, ciao.
Ciao.